Hallo und herzlich willkommen beim Leuchtturm zum Sonnenuntergang, ein Podcast über das Leben mit dem Tod. Mein Name ist Michael Schütt und ich arbeite bei Bestattungen Michael Schütt. In der aktuellen Folge werden Themen wie Suizid und Depressionen angesprochen. Wenn du hier Hilfe brauchst, wende dich bitte an die Telefonseelsorge unter telefonseelsorge.de oder rufe eine der folgenden Telefonnummern an. 0800 111 0111 oder 0800 111 0222. Oder du meldest dich bei uns unter 040 81 81 13 und wir geben dir die Kontaktdaten dann noch einmal gerne durch. Natürlich findest du die genannten Daten auch in den Shownotes der aktuellen Folge. Und nun viel Spaß bei der dritten Folge unseres Podcasts.
Hallo und herzlich willkommen beim Leuchtturm zum Sonnenuntergang, ein Podcast über das Leben mit dem Tod. Wir sprechen hier regelmäßig mit Menschen, die direkt oder indirekt mit dem Tod zu tun haben. Mein Name ist Sonja Böhm und ich arbeite bei Bestattung Michael Schütt. Und ich freue mich heute ganz besonders auf meinen heutigen Gast, Wolfgang Snieders. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Gerne, gerne. Stell dich doch mal bitte vor.
Ja, meinen Namen hast du schon gesagt. Ich heiße Wolfgang Snieders, bin tatsächlich ein halber Niederländer, deswegen auch der etwas schräge Name. Werde dieses Jahr irgendwann 50 Jahre alt oder jung, je nachdem. Und bin beruflich momentan in der glücklichen Lage, dass ich nicht wirklich arbeiten muss. Ich verbringe meine Lebenszeit mit den Dingen, die mir Spaß bringen. Ich schreibe für ein Heavy-Metal-Magazin und darf über Bands berichten, die sich dem Black- und Death-Metal zuschreiben. Bin selber Musiker. Das heißt, bin viel im Übungsraum, treffe mich mit meinen Jungs oder versuche gerade wieder was Vernünftiges aufzubauen. Und ansonsten reise ich sehr viel und verbringe viel Zeit mit meiner Frau.
Jetzt hast du schon gesagt, nämlich der Grund, warum du hier bist, ist Death Metal. Wie bist du zum Death Metal gekommen?
Der Death Metal hat mich eigentlich gefunden, das muss man ganz klar sagen. Ich habe sehr früh angefangen, mich mit harten Sounds zu beschäftigen. Da war ich tatsächlich erst 7 Jahre alt. Und aus dem Interesse an Hard Rock bzw. Heavy Metal habe ich oder durfte ich die komplette Entwicklung eigentlich erleben. Also Anfang der 80er, als Bands wie Slayer rauskamen, wie Metallica rauskamen, die also eher dem Thrash-Metal zuzuordnen sind, aber im Grunde genommen die Urväter sind von dem, was wir später als Death-Metal bezeichnen werden. Bands wie Possessed, aber auch hier in Europa, Celtic Frost, in Schweden, Bathory. Das sind alles so meine Ursprünge, meine ersten Bands gewesen, mit denen ich mich beschäftigt habe. Und tatsächlich wurde das Ganze dann immer härter und immer härter. Und ich habe eigentlich so diese musikalische Entwicklung mitgenommen, habe mir dann die ersten Demos aus Amerika angehört, aus Florida, Bands wie Morbid Angel, wie Death, die dann ja nun auch Namensgeber für den Death Metal wurden. So besagt es zumindest eine Legende. Es gibt noch ein paar andere Theorien, aber das klammern wir jetzt hier mal aus. Und je intensiver ich mich mit der Musik beschäftigt hatte, desto mehr nahm die Musik im Grunde genommen meine Seele in Besitz. Und ich verkaufte meine Seele dem Metal und habe dann selber natürlich auch Gitarre gespielt, habe mich also auch selber auf den Instrumenten Bass und Gitarre immer weiterentwickelt, meine Fertigkeiten weiterentwickelt. Und so wurde diese ganze Musik und natürlich auch die Texte, weil ich dann auch angefangen habe, selber Texte für die Bands zu schreiben, denen ich gespielt habe, so wurde das ein ganz, ganz wichtiger Teil meines Lebens.
Jetzt hast du eben schon so ein bisschen die Fahrt genommen über Hard Rock, Heavy Metal, Death Metal. Ist das sozusagen auch die Herkunft vom Death Metal über diese Station?
Ja, das kann man eigentlich schon so sagen. Also die Musiktheoretiker sind sich ja immer nie ganz einig. Ne? Du hast 10 Leute, 12 Meinungen. Aber tatsächlich ist es schon so, wie ich es gerade dargestellt habe. Einflüsse kamen halt sowohl aus Europa als auch aus Amerika, bündelten sich halt irgendwann in den etwas härteren, schnelleren Spielrichtungen des Heavy Metal. Also sei es nun Speed oder halt Thrash Metal. Und daraus entwickelten sich dann wiederum weitere härtere, extremere Richtungen und dann hatten wir tatsächlich irgendwann den Death Metal oder den Grindcore, der dann ja auch irgendwann sehr schnell noch dazu kam und daraus entwickelte sich dann schon das, was wir heute im Allgemeinen als Death Metal bezeichnen, ganz genau.
Magst du es mal ein bisschen einordnen, was der Unterschied zwischen Heavy Metal, weil ich glaube, das ist vielen ZuhörerInnen ein Begriff, zu Death Metal ist?
Gerne. Ich mache das vielleicht mal an einem sehr populären Beispiel deutlich. Wir nehmen mal eine Band wie Metallica. Ich glaube, Metallica kennt heute inzwischen jeder, mehrfache Grammy Award Winner und sind ja irgendwann mal als Thrash Metal Band gestartet. Das heißt, wenn wir uns die ersten Alben anhören, Kill 'Em All, Ride the Lightning und dann natürlich auch Masters of Puppets, das sind so typische Alben, die stehen im Grunde genommen für Aggression, für Härte. Und später wurden Metallica dann einfach etwas softer. Und das, was dieses softere Metallica, Nothing Else Matters zum Beispiel, oder halt auch Vertreter wie Black Sabbath, Ozzy Osbourne, kennt, glaube ich, heute auch jeder. Bands wie AC/DC, wobei die späteren Sachen eher in den Heavy Metal gehen, die früheren eher in den Hard Rock gehen. Bei Kiss ist das ähnlich. Das ist im Grunde genommen die gemäßigtere Form dieser Musikrichtung. Und das bezeichnen wir eigentlich als Heavy Metal. Also man hat gute Riffs, man hat verständliche Vocals und gerade die Vocals, die hat man im Death Metal dann halt irgendwann nicht mehr, sondern dort sprechen wir über den sogenannten Death Metal Grunt oder das sogenannte Guttural Vocal, gutturale Vocals. Das heißt, die Sänger grunzen halt eher, so könnte man das übersetzen, sind halt sehr tief, sind sehr, ja, guttural und die Stimme dient eigentlich eher einem zu oder ist ein zusätzliches Instrument. Das heißt, da geht es eher um das Gesamtbild und die Texte stehen jetzt nicht so im Vordergrund, wie es zum Beispiel beim Heavy Metal ist. Dazu kommt, Death Metal ist sehr, sehr schnell. Wir starten irgendwo bei 120, 130 Beats per Minute. Und das Ganze ist halt schon sehr tief gestimmt. Also in der Regel sind die Gitarren um einen ganz Ton tiefer gestimmt als im Heavy Metal. Und das macht natürlich schon eine sehr martialische, sehr düstere, aber auch eine sehr aggressive Stimmung aus, was du beim Heavy Metal eher nicht in diesem Spektrum hast, wie beim Death Metal.
Du hast eben gesagt, dass der Gesang eher so ein Roaring ist, wenn man es so sagen möchte.
Genau, so ein tiefes Growlen, ganz ja. Genau.
Gibt es denn da auch wirklich Text oder geht es wirklich nur ums Growlen?
Also, ein Sänger, der im Death Metal etwas auf sich hält, hat selbstverständlich auch Texte. Und diese Texte beschäftigen sich, wie es der Name Death Metal natürlich schon ein wenig verrät, eher nicht um das Briefmarkensammeln oder wie schön es gerade ist, dass in Dänemark wieder die Tulpen blühen, sondern da geht es wirklich ums Eingemachte. Und auch da finden wir wieder unterschiedliche Facetten, wie sich mit dem Thema Tod, Death beschäftigt wird. Da kommen wir sicherlich gleich noch zu. Das werden wir sicherlich gleich noch ein bisschen analysieren. Und daher ist es auch häufig so, dass man bei Death Metal Alben in der Regel ein Lyric Sheet findet, also dass im Booklet oder im LP-Cover die Texte abgedruckt sind, weil sie natürlich nicht so einfach zu verstehen sind wie zum Beispiel im klassischen Heavy Metal. Aber ja, ein guter Sänger hat auch ordentliche Texte. Also bei uns war es zumindest immer so.
Du hast selber Text geschrieben. Worum ging es bei deinen Texten oder geht es? Du schreibst ja immer noch.
Genau. Tatsächlich haben sich meine Texte über die Jahre doch sehr verändert. Wenn ich dran denke, ich habe angefangen mit 16, 17 meine ersten ernstzunehmenden Death-Metal-Sachen zu schreiben. Da schreibst du natürlich eher über die Dinge, die dir im Alltäglichen passieren. Also sei es, dass du Liebeskummer hast und den Liebeskummer, den arbeitest du halt ins Extreme aus. Also es ist dann nicht nur das gebrochene Herz und man sitzt 3-4 Tage zu Hause, heult sich die Augen aus und trinkt vielleicht mal 3 Gläser Whisky zu viel und raucht einen Joint zu viel, sondern dann geht es tatsächlich auch um suizidale Gedanken. Vielleicht geht es auch darum, was machst du mit dem Typen, der stattdessen mit dem Mädel zusammen ist? Und dann entwickelt man natürlich auch Gewaltfantasien oder Mordfantasien. Und die lebt man auf eine gesunde Art und Weise dann in seinen Texten aus. So war es zumindest am Anfang. Du wirst natürlich irgendwann älter, du sammelst Erfahrungen und irgendwann distanziert man sich auch von diesem Schrott, den man damals verzapft hat und denkt nur so, oh, war ich das wirklich? Aber ja, mit 16, 17, 18, 19 schreibst du halt so ein Bullshit, ich will es mal so formulieren, und gehst dann irgendwann in eigenes Erleben über. Also wenn du zum Beispiel das erste Mal Freunde verlierst, weil sie sich mit dem Motorrad totgefahren haben. Egal, ob sie selber dran schuld waren oder nicht.
Spielt keine Rolle.
Spielt keine Rolle. Wenn du das erste Mal die Nachricht bekommst, dass dein Bruder todkrank in Essen in der Strahlenklinik liegt, weil er Krebs hat. Und du nicht weißt, wird er den Krebs besiegen oder nicht. Oder wenn das erste Mal deine Großeltern, Teile deiner Familie von dir gehen und der Tod auf einmal doch sehr reell wird und in dein Leben wirklich Einzug findet, dann sind das die Geschichten, die du im Grunde genommen schreibst. Vielleicht nicht immer aus der persönlichen Sicht, aber schon mit einem persönlichen Touch und kreierst daraus im Grunde genommen eine Geschichte. Ich habe es immer verglichen wie Stephen King, der sehr viel Persönliches verarbeitet hat, es aber so verklausuliert hat, dass man im Grunde genommen gedacht hat, boah, wo nimmt der die Ideen für diese brillanten Geschichten her? Aber in Wahrheit waren es seine eigenen Erlebnisse, die er dann doch nochmal so ausgeschmückt hat, dass keiner mehr auf die Idee gekommen ist und gesagt hat, nee, also das kann einem Menschen eigentlich ja gar nicht passieren. Und so war es am Ende des Tages bei mir auch.
Okay, das heißt, du hast Verluste dann in die Musik hinein interpretiert.
Korrekt, ganz genau. Und gerade ein Verlust, der dich ja auch über eine längere Zeit beschäftigt. Es ist was anderes, ob du dein Portemonnaie mit 50 Mark verlierst. Das hast du nach 2 Tagen ja weg. Wenn natürlich ein Menschen, der dir was bedeutet, den du liebst, oder Freunde, mit denen du Zeit verbracht hast, die Teil deiner Kindheit, deiner Jugend waren, mit denen du gemeinsam die Schulbank gedrückt hast, mit denen du gemeinsam das Abitur gemacht hast. Und man spricht ja auch, man hat Pläne. Jeder träumt davon, vielleicht ein Haus zu bauen, eine tolle Frau zu finden, zu heiraten, Kinder in die Welt zu setzen. Und auf einmal geht es nicht mehr. Dann entsteht da eine Lücke und diese Lücke, ich hab's für mich irgendwann mal ganz praktisch formuliert. Jede Lücke, die in deinem Leben entsteht, möchte gefüllt werden. Und dann ist die Frage, womit fülle ich sie? Fülle ich sie mit übermäßigem Konsum von irgendwas, mit irgendeiner Sucht oder irgendeiner Geschichte? Oder fülle ich sie einfach mit meiner eigenen Kreativität und verarbeite sie dadurch und lass diese Lücke dadurch auch irgendwann los und lass sie gehen und schaff dadurch Raum für was Neues? Und das war etwas, dafür habe ich mich entschieden.
Ja, letztendlich ist es ja eine Erinnerung schaffen in Form eines Musikstücks.
Und das kommt noch dazu. Das heißt, es gibt einfach Alben, also wenn ich an unsere erste EP denke, die wir damals aufgenommen haben, aber auch an Stücke, die ich dann später aufgenommen habe, wenn ich die höre, da ist es tatsächlich so, da kommen Gedanken hoch, weil ich natürlich genau weiß, aus welchem Antrieb heraus habe ich sie geschrieben oder was war gerade bei mir los. Das ist so, wenn man das erste Mal Sex mit einer Frau hat und man macht dazu eine Schallplatte an. Wenn du diese Schallplatte heute hörst, muss ich immer noch grinsen, weil ich halt weiß, okay, es war das erste Mal. Und ja, das schafft natürlich Erinnerungen, genau.
Ja, das heißt, so lebt der Mensch ja auch noch weiter. Sowohl die Frau, mit der du Sex hattest, als auch der Verstorbene, für den du einen Song geschrieben hast.
Ich finde, das ist ein mega spannender Gedanke, den ich jetzt so gerade gar nicht, oder der bis eben gerade gar nicht so präsent war. Aber du hast natürlich absolut recht. Mit so einem Song schafft man schon ein Stück weit eine Erinnerung. Und in dieser Erinnerung lebt der Mensch weiter. Und das ist ein ganz spannender Ansatz, den du da gerade gehst, dass der Death Metal so destruktiv und negativ ist im ersten Moment auch klingen mag, tatsächlich was absolut Positives hat. Ja, das ist ein Gedanke, der gefällt mir sehr, sehr gut. Sehr schön.
Gerne. Was ich dann nur so schade finde, ist, dass man leider die Texte nicht verstehen kann, wenn man Death Metal hört, wenn es manchmal dann doch so tiefsinnig ist.
Ja, wobei ich glaube, das betrifft eher den nicht so geübten Zuhörer. Wir sprechen hier tatsächlich ja auch am Ende des Tages über Hörgewohnheiten. Und jemand, der gewohnt ist, diese gutturalen Vocals zu hören. Also bei mir ist es tatsächlich heutzutage so, ich mache mir eine Platte an. Klar, jetzt wird der ein oder andere sagen, ja, der kennt die Texte ja schon. Aber wenn du auch mal Texte 10, 15 Jahre nicht mehr gelesen hast, ich behaupte nicht, dass ich ein so brillantes Gedächtnis habe, dass ich heute noch jeden Text wirklich auswendig kenne. Und natürlich verstehe ich die Texte aufgrund der Hörgewohnheiten. Als ich angefangen habe, war es tatsächlich sehr, sehr viel schwieriger. Und da habe ich häufig auch diese Textblätter gebraucht, um überhaupt verstehen zu können, worum es geht. Aber je länger du dich mit der Musik beschäftigst, es ist genauso auch mit den Gitarrenriffs oder mit den Basslinien, mit dem Schlagzeug. Je länger du dich mit dieser Musik beschäftigst, desto eher erkennst du auch die Genialität, die bei vielen Musikern dahinter steckt. Das ist nämlich nicht nur 0815 Krach, wie viele denken, oder einfach nur Geschrubbe auf den Instrumenten. Gerade die, die ganz lange daran arbeiten, das sind wirklich ganz tolle Musiker, die Unfassbares auf ihren Instrumenten leisten. Und das vergleiche ich halt mit den Texten ganz genauso. Je länger du dir die Mühe machst und dich wirklich auch dafür öffnest, du verstehst diese Texte, du verstehst auch das Gefühl, was dabei rüberkommt. Ich behaupte, Death Metal ist eine sehr emotionale Geschichte und es geht sehr, sehr viel übers Gefühl. Das heißt, schalt die Ratio einfach mal aus und lass dich einfach mal von dem leiten, was dir da diese Menschen, diese Künstler präsentieren. Und dann wirst du merken, dass das sehr viel ja tatsächlich mit Kunst zu tun hat. Und dann verstehst du im Grunde genommen auch, was der Sänger oder die Musiker damit aussagen wollten.
Hat deine Musik oder die Musik generell dein Denken verändert?
Das ist eine sehr komplexe Frage. Ich behaupte schon, dass generell die sich mit dieser Musik zu beschäftigen und natürlich auch ganz viel Zeit und ganz viel Engagement in so etwas zu investieren, dass das dein Denken ändert. Ich vergleiche das ein Stück weit mit einem Unternehmer. Wenn du irgendwo angestellt bist, du hast deinen 9-to-5-Job, du kommst morgens, du gehst abends, du gehst in der Regel dann irgendwann nach Hause, hast deinen Feierabend und dann ist dir alles andere erst einmal ein Stück weit egal. Ein Unternehmer steckt eigentlich 24 Stunden in seinem Unternehmen. Und das kann ich aus eigenem Erleben sehr gut sagen, weil ich selber bis vor kurzem noch ein eigenes Unternehmen zusammen mit meiner Frau hatte. Und da war es nicht so, dass wir nach Hause gefahren sind und gesagt haben, ja, jetzt ist ja alles tutti. Du hast Ideen, du entwickelst einfach bestimmte Strategien weiter. Und sei es nur, dass du drüber nachdenkst, was für Investitionen kann ich tätigen? Wie sieht es mit dem Cashflow aus? Und so ist es mit einer Band genauso. Es sind in der Regel Freunde oder es werden halt Menschen, mit denen du Freundschaftsbande knüpfst. Das ist das Erste. Dann arbeitet man gemeinsam an einem Ziel. Man versucht natürlich auch, gerade wenn man in diese professionelle Richtung geht, und wir sind halt irgendwann auch aufgetreten, und zwar europaweit. Ja. Wir hatten eine eigene Plattenfirma, eigenes Management. Das heißt, da sind natürlich auch Leute, die haben eine Erwartungshaltung an dich. Mhm. Das ist dann, by the way, auch der Grund, warum es häufig kaputt geht. Weil nicht jeder in der Band bereit ist, das auch alles geben zu wollen oder zu können. Spätestens dann, wenn dann doch die Familiengründung ansteht. Das erste Kind ist da. Ich habe tatsächlich mit meiner letzten Band 3 Musiker verloren, weil genau das Fakt war. Ich möchte mich jetzt doch eher auf den Beruf konzentrieren. Ich möchte mich auf meine Frau und auf meine Kinder konzentrieren. Und das ist absolut richtig. Aber für mich war irgendwann klar, ich will diesen Weg so nicht gehen. Ich gehe einen anderen Weg. Ich gehe den Weg des Künstlers, des Musikers. Ich habe keine Kinder, auch wenn ich weiß, wie es geht. Aber ich habe mich bewusst dafür entschieden, um halt genau diese Freiheiten zu haben und um halt nicht so an dieses Leben gekettet zu sein. Und ja, das verändert dein Denken und damit verändert es automatisch auch dein Leben, ganz genau.
Ja, vor allem die Gewissheit, ganz klar zu sagen, ich entscheide mich für den künstlerischen Weg und gegen eine Familienplanung.
Zum Beispiel.
Das ist ja schon ein ganz klares Statement. Ja. Und da braucht man ja auch einen passenden Lebenspartner dazu,
ja,
der das mitgeht.
Es ist einfach ein Commitment. Und dieses Commitment, das muss halt passen. Und das bedeutet im Grunde genommen nichts anderes, dass du in der Lage sein musst, diese Rahmenbedingungen auch so zu haben und sie auch so leben zu können. Und wenn deine Rahmenbedingungen stimmen, dann kannst du diese Entscheidung treffen und dann kannst du auch diesen Weg gehen. Und wenn sich die Rahmenbedingungen irgendwann ändern, dann musst du halt schauen und überlegen, will ich weiter diesen Weg gehen oder erlaube ich mir auch eine Veränderung? Auch das ist ja möglich. Und was ich ja gerade schon sagte, ich habe Menschen dann auch aus der Band gehen sehen, weil sie gesagt haben, ich treffe für mich eine andere Entscheidung. Ganz genau. Was aber vielleicht auch ein ganz spannender Aspekt ist, gerade weil man sich ja auch so mit dieser Dunkelheit oder mit diesen martialischen Themen beschäftigt, gerade im Death Metal, wenn es halt um den Tod geht. Was ich tatsächlich für mich irgendwann gemerkt habe, dass ich zum Beispiel, wenn so Diskussionen geführt werden, Angst vorm Tod. Gibt es ganz, ganz viele Leute, die dann natürlich sagen, ja, um Gottes Willen, ich will ja nicht sterben. Und wenn man sich dann nicht nur bei den Frauen, aber besonders bei vielen Frauen anschaut, was machen diese Frauen? Sie unterziehen sich irgendwelchen OPs, weil sie ja nicht altern wollen, weil sie Angst haben, dass die Falten ein bisschen größer werden. Die Lippen müssen ein bisschen aufgespritzter werden. Es wird der Schwerkraft nachgeholfen, ob vorne, ob hinten, wo auch immer. Und diesen Trend sehe ich tatsächlich auch immer mehr bei Männern, dass sie wirklich mit aller Kraft versuchen, sich gegen das Altern zu stemmen, weil da natürlich auch ein Stück weit, und wenn man mit diesen Menschen spricht, hört man das immer wieder, ja, ich will nicht alt werden, ich will nicht sterben. Und das gibt es zum Beispiel bei mir überhaupt gar nicht. Ich will nicht sagen, dass ich dem Tod entgegensehe, aber ich fürchte mich nicht davor. Und im Gegenteil, ich freue mich tatsächlich sogar ein Stück weit drauf. Ich freue mich, irgendwann vor meinem Schöpfer stehen zu dürfen. Und wenn er mich fragen sollte, und Wolfgang, wie war dein Leben? Hattest du eine geile Party? Dann will ich sagen können,
yes.
Yes, es war einfach unfassbar geil. Danke für diese Chance. Danke, dass ich hier auf Erden wandeln durfte. Aber ich will nicht zurückschauen und mich für irgendetwas entschuldigen müssen oder irgendetwas bereuen müssen, weil ich es getan habe. Oder weil ich es nicht getan habe. Und das ist etwas, das hat mir tatsächlich bei der Musik geholfen, dass ich für mich einfach ganz klar definieren konnte, leb jeden Tag, als wäre es dein letzter. Live life to the fullest. Hab Spaß. Und wenn es dann so sein sollte, dass morgen dann wirklich der das Leben beendet wird, ja, dann ist es so und keine Angst.
Du hast jetzt eben schon gesagt, du stehst dann vor dem Schöpfer, wenn es dann soweit ist. In Death und Black Metal sind ja Himmel und Hölle existenziell vorhanden. Ja. Glaubst du an Himmel und Hölle? Oder nur an das eine oder das andere?
Das ist tatsächlich etwas, das kann ich nicht wirklich beantworten, weil ich mich schon so lange mit dieser Thematik beschäftige und ich, je älter ich wurde, auch immer neuere Theorien oder einfach auch neue Erkenntnisse bekommen habe. Was nicht funktioniert, du kannst dich nicht für Gott entscheiden und den Satan leugnen. Das funktioniert nicht. Ich behaupte, wer das eine verehrt, muss das andere zumindest fürchten. Oder zumindest akzeptieren, dass es gibt. Das nennt sich Dualität, Polarität. Es gibt kein Kalt ohne Heiß, es gibt kein Weiß ohne Schwarz und es gibt auch keine Liebe ohne Hass. Also, und ich glaube, wenn wir rausgucken in diese Welt, wir sehen tagtäglich, das ist das Prinzip, nach dem wir leben. Ich habe tatsächlich schon sehr dunkle, sehr düstere Gefühle bei mir erlebt und auch bei anderen Menschen erlebt. Und wenn wir rausgucken, wie Menschen mit sich umgehen, mit ihresgleichen umgehen, glaube ich, kann man sagen, und ich zitiere jetzt eine sehr geschätzte deutsche Band, nämlich Creator, Satan is real. Der Satan ist real. Der ist nämlich jeden Tag draußen zu sehen. Genauso ist aber auch das Positive, das Göttliche jeden Tag draußen zu sehen. Alleine wenn wir in die Krankenhäuser gehen, wenn wir sehen, wie friedlich Menschen versterben, wenn sie dann einschlafen mit diesem entspannten, friedlichen Gesichtsausdruck. Vorher noch voller Schmerz, voller Angst. Und dann kommt da ein Priester rein, spricht sein letztes Sakrament und man spürt einfach eine ganz friedliche Stimmung. Das war etwas, was ich zum Beispiel hatte, als mein Vater verstorben ist. Okay. Ich durfte Gott sei Dank dabei sein und da war es tatsächlich so. Und von daher glaube ich schon an das Prinzip von Gut und Böse und ich glaube tatsächlich auch an etwas wie eine urschöpfende Energie oder eine urschöpfende Kraft, sonst wären wir alle nicht hier. Mhm. Ob ich es jetzt Gott oder Satan oder Teufel bezeichne, da bin ich ein bisschen vorsichtig. Also es ist einfach nicht einfach. Ich finde es ganz spannend, dass es drei Bücher gibt, die im Grunde genommen ein Stück weit alle das Gleiche erzählen. Das finden wir ja nun im Judentum, im Christentum und im Islam. Mhm. Das finde ich ganz spannend. Wenn ich allerdings sehe, was die Menschen daraus gemacht haben, das ganze Leid, die Unterdrückung und natürlich auch den Tod, den diese Glaubenskriege hervorgebracht haben, da denke ich manchmal, wäre es vielleicht besser, wenn wir dieses ganze Konstrukt vielleicht gar nicht hätten.
Mhm. Ja. Lass ich mal so stehen. Ich möchte nochmal auf deine Tätigkeit als Autor von der Zeitschrift Hardline zurückkommen. Das heißt, du bist ja sehr verankert in der Musikszene und kennst eine ganze Reihe von Musikerkollegen. Redet ihr in der Musikbranche über den Tod bzw. über das Sterben?
Das ist tatsächlich so. Häufig passieren solche oder ergeben sich solche Gespräche, was ich vorhin auch schon kurz angerissen hatte, wenn es einen Musiker tatsächlich gerade selber betrifft. Und er so ein Erlebnis natürlich auch auf seinem Album verarbeitet. Und dann kommt natürlich der Musikredakteur, der versucht herauszubefinden, was, lieber Künstler, hast du dir denn mit den einzelnen Songs so gedacht? Kommt man automatisch auf die Texte oder halt auf diese Songs zu sprechen, gerade wenn es halt sehr prägnante Songtitel sind, wo man schon sehr viel Interpretationsspielraum hat und man im Grunde genommen ahnt, ah, okay, hier hat der Künstler vielleicht gerade selber über sich etwas geschrieben. Und dann spricht man natürlich auch drüber. Man spricht auch drüber, wenn in der Zunft selber Musiker versterben. Sei es, weil sie das Alter erreicht haben, sei es, weil sie krank waren, sei es, weil diese Musiker Unfälle hatten oder aber, weil sie vielleicht auch an Drogenkonsum oder am Alkohol kaputt gegangen sind. Und wenn dann der entsprechende Interviewpartner dann auch noch eine kurze Laudatio auf den jeweiligen Künstler hält, weil er halt mit diesem Musiker selber Kindheitserinnerungen verbindet. Ich denke zum Beispiel jetzt an Eric Carr, den Schlagzeuger von Kiss. Ich bin nun selber eingefleischter Kiss-Fan. Ich kenne aber auch Legionen von Musikern, die Kiss als einen ihrer Einflüsse angeben. Und als Eric Carr damals starb, da weiß ich, da war wirklich, das war so ein Ruck in der ganzen Musikszene, in der ganzen Musikbranche, weil alle gesagt haben, wow, der Mann ist noch keine 60, der hat Krebs und der Krebs hat ihn echt kaputt gemacht. Und es ist egal, wie viele Millionen du auf dem Konto hast und welche bestmögliche medizinische Versorgung du jetzt kaufen könntest. Und wir wissen selber, Amerika funktioniert nochmal anders, als es in Deutschland der Fall ist. Du hast in Amerika entweder selber eine Krankenversicherung bezahlt oder aber du gehst ins Krankenhaus und bezahlst jede deiner Arztrechnungen selber. Und selbst so einem Menschen hat es am Ende nicht mehr geholfen. Oder wir denken alle an Amy Winehouse. Was für ein unfassbares Talent, wirklich von Gott beschenkt mit dieser unfassbar tollen Stimme und schafft es nicht, mit sich in Einklang zu kommen und säuft sich zu Tode, guckst sich zu Tode und darüber spricht man natürlich. Ja, na klar, logisch.
Ja, gibt viele, viele verstorbene Musiker schon.
Ja, es gibt ja nicht umsonst den Club der 27-Jährigen. Genau. Den kennen wir ja. Da ist ja nun wirklich ganz klar im Grunde genommen, wie viele Leute es oder wie viele Musiker es gibt, die es halt einfach nicht geschafft haben, älter als 30 zu werden. Aber dann denke ich zum Beispiel auch an eine Begebenheit mit einem Death-Metal-Musiker. Der kommt aus Amerika, aus Florida. Die Band nennt sich Deicide, also Tod allem, was heilig ist. Und der Sänger Glenn Benton hat Folgendes gemacht, hat sich also in jungen Jahren als Provokation ein umgedrehtes Kreuz in die Stirn brennen lassen oder er hat es sogar selber gebrannt. Also statt zu tätowieren, hat er sich's reingedrückt. Und als er dann irgendwann von einem Redakteur gefragt wurde, was soll das Ganze, warum machst du das, sagte er nur lapidar, ja, so wie ein Seemann sich hat ein Kreuz tätowieren lassen, um beim Tod halt als Christ identifiziert zu werden, habe ich mir das Kreuz reinbrennen lassen. Wenn ich dann irgendwann gehe, dann werde ich halt als Satanist identifiziert. Und er sagte, ganz spannend, at the age of 33, I will die by my own hands. Also, mit 33 würde er sich selber das Leben nehmen. Jetzt muss man sagen, DA Side haben gerade ein neues Album rausgebracht. Er lebt noch, er freut sich bester Gesundheit, ist inzwischen verheiratet, ist selber Vater von, ich glaube, 2 Kindern. Und das mit dem Selbstmord, wenn man ihn drauf anspricht, ich glaube, das gehört sogar zu den Fragen, die man im Interview nicht mehr stellen darf.
Okay, wie alt ist er jetzt?
Er müsste jetzt auch deutlich an die 60 herangehen.
Okay. Ja, man sollte vorsichtig sein mit den Versprechen, die man sich selbst oder der Welt gibt.
Ist wohl so, ja.
Könnte nach hinten losgehen.
Ganz genau. Aber in dem Fall ist es super, dass er es nicht gemacht hat, weil, wie gesagt, also das neue Album ist wirklich eine echte Bereicherung für die Death-Metal-Szene und macht Spaß, dazu zu hören.
Fantastisch. Wir haben schon ein bisschen über deinen eigenen Tod gesprochen. Wie stellst du dir deine Beerdigung vor?
Also meine Beerdigung habe ich tatsächlich überhaupt gar keine Vorstellung. Ich habe zu meiner Frau gesagt, richte die Beerdigung bitte so aus, wie es für dich am besten ist.
Das ist ein guter Advice.
Ganz genau, weil ich glaube, da sind wir uns alle drüber einig. Wenn ich gehe, dann habe ich meine Ruhe und dann kann mir wirklich alles egal sein. Was hart ist, sind die Menschen, die zurückbleiben. Und es sind die Menschen, die trauern. Und es sind die Menschen, die mit dem Verlust umgehen müssen. Und deswegen habe ich gesagt, wenn du mich seebestatten willst, mach es. Wenn du mich auf den Friedwald, mach es. Wenn du mich begraben willst, es ist mir egal. Wenn du einen Ort brauchst, wo du trauern kannst, dann schaff dir diesen Ort. Mir ist es egal. Das Einzige, was ich mir tatsächlich wünsche, ist, dass während meiner Beerdigung God of Thunder von Kiss gespielt wird. I am the Lord of the Wasteland.
Ja. Fantastisch, das wäre die nächste Frage gewesen. Ja,
und damit möchte ich meinen Abgang haben. Und alles andere ist mir so egal. Nochmal, ich bin ja nicht der, der zurückbleibt. Mhm. Und das ist etwas, was ich bei meiner Mutter lernen musste. Mein Vater hat eine Seebestattung bekommen, weil mein Vater ist zur See gefahren. Und es war für meine Mutter schrecklich, weil sie hatte keinen Ort, wo sie hin konnte, wo sie trauern konnte. Und die See selber war nicht der Ort, der ihr die Ruhe, die Zuversicht gegeben hat. Sie war halt jemand, sie brauchte diesen speziellen Ort. Und das ist genau das, was ich in meinem letzten Willen bereits verfasst habe. Mach es so, wie es für dich am erträglichsten ist. Und den Rat kann ich wirklich jedem nur geben.
Das heißt, du hast aber mit deiner Frau auch schon drüber gesprochen.
Ja, wir sprechen tatsächlich häufiger drüber. Bei meiner Frau und mir ist es so, wir haben beide unsere Eltern verloren. Das heißt, sowohl Vater als auch Mutter. Und wenn du mit solchen Themen konfrontiert wirst, also meine Mutter hatte zum Beispiel auch einen letzten Willen aufgesetzt, stand auch ganz klar drinne, sollte ich an irgendwelchen Maschinen angeschlossen sein, bitte, 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 lasst mich in Würde sterben, macht diese Maschinen aus. Und es kam tatsächlich so, meine Mutter lag im Koma, lag an Maschinen angeschlossen und mein Bruder und ich haben, nachdem die Ärzte gesagt haben, es gibt keine Heilung mehr, beide diese verdammt schwierige, aber wir haben diese Entscheidung getroffen und dann redest du natürlich auch drüber und dann redest du mit deinem Partner drüber und das ist etwas, was ich tatsächlich auch jedem Menschen nur empfehlen kann. Sprecht miteinander über den Tod, weil nochmal, er gehört zum Leben dazu. Lemmy von Motorhead hat es gesagt, we're born to lose. Wir kommen auf die Welt, um zu verlieren und wir verlieren unser Leben. Das ist so klar wie Kloßbrühe. Ich sag's jetzt einfach mal ganz profan und deswegen verstehe ich es auch nicht, dass Menschen da so ein riesen Brumborium drum machen, dass sie sich davor fürchten. Es ist klar, es ist doch so logisch, dass wir alle sterben. Bereitet euch drauf vor. Blickt dem Tod einfach ins Auge. Akzeptiert ihn als etwas, als Bestandteil des Lebens und dann kriegen wir auch keine Neurosen, dann brauchen wir keine Angst haben, wir werden nicht depressiv, sondern wir sind ja aktiv dabei, uns mit diesem Thema zu beschäftigen, weil er gehört nun mal genauso dazu wie die Geburt, wie das Leben an sich, es ist ein Teil. Und wenn man sich damit wirklich beschäftigt und es auch sich eingesteht, dass es so ist. Und man darf ja auch ehrlich zu sich selber sein. Ich kann doch sagen, hey, ich habe Angst davor. Ich habe Angst vor dem Tod. Ich habe tatsächlich eher Angst davor, wie ich sterbe. Mhm. Was ich nicht möchte, ist irgendwann unter Schmerzen irgendwo liegen zu müssen. Ja, keiner hört mich, keiner sieht mich und ich sieche da wirklich in 4-5 Tagen vor mich hin. Das möchte ich bitte, bitte nicht. Aber vor dem Tod selber, sofern er friedlich sein sollte, ich einfach nur einschlafe, nicht mehr aufwache oder irgendwann auf der Bühne stehe und keine Ahnung, der letzte Akkord ist gespielt, man kippt um und das war's. Super. Beste Nachricht ever. Und ich glaube, dann ist man da auch auf einer guten, sicheren Seite.
Ich habe vor kurzem den fantastischen Satz gehört, über das Sterben sprechen hat noch niemanden umgebracht.
Ja, sehr gut.
Und das finde ich so existenziell wichtig, weil man braucht ja keine Angst haben, nur weil ich darüber rede, heißt es ja nicht, dass ich gleich den nächsten Moment umkippe und tot bin. Sondern
absolut bei dir. Ja, aber du beschäftigst dich halt damit und
bedingt durch meinen Beruf, ja?
Ja, du sowieso. Ja. Ich habe natürlich nicht so viele Menschen in meinem Bekanntenkreis, die sich aktiv mit diesem Thema beschäftigen. Aber ich kenne halt viele Leute, die wirklich partout sich mit diesem Thema Tod nicht befassen wollen, weil es irgendwie ein Tabuthema ist, weil sie Angst davor haben. Keine Ahnung, was da in den Köpfen vor sich geht. Und ich glaube einfach, eine gute Vorbereitung ist alles. Und ich habe auch noch einen sehr, sehr schönen Satz gelesen. Gerade jetzt, als meine Mutter vor kurzem gestorben ist, die Toten mahnen uns. Und das ist etwas, was ich tatsächlich auch gelernt habe, dass ein toter Mensch, wenn du dir dieses Leben nochmal betrachtest, nochmal Revue passieren lässt und du dann merkst, da hat jemand sein Leben nicht so gelebt, wie er es hätte leben können. Da ist noch diese eine Reise, die er nicht gemacht hat. Da ist dieses eine Gespräch mit einem Menschen, was er noch nicht geführt hat. Da ist vielleicht dieses eine, was er sich unbedingt noch mal anschauen, erleben, kaufen, was auch immer wollte und es nicht gemacht hat. Da kann ich jedem nur empfehlen, lebt wirklich jeden Tag so, als ob es euer letzter wäre. Wie gesagt, gebt Gas, habt eine gute Zeit. Es ist ein geiles Geschenk, was wir haben. Und ja, dieses Geschenk darf man nicht verschwenden. Macht das Beste draus. Deswegen, ein Toter mahnt uns immer wieder dazu, unser eigenes Leben nochmal zu hinterfragen. Und dann hat der Tod für mich auch tatsächlich einen ganz, ganz tiefen Sinn. Nämlich mich immer wieder zu prüfen und immer wieder auf diese Lebensspur zurückzubekommen. Und dann darf es auch mal laut und heftig sein.
Ich finde, das ist ein fantastisches Schlusswort. Und deshalb möchte ich mich bei dir, lieber Wolfgang, ganz herzlich bedanken für deine Zeit, die du uns hier geschenkt hast. Liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, euch vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns über euer Feedback, über eine tolle Bewertung und über Sterne. Möchtet ihr keine Folge verpassen, dann abonniert diesen Podcast. Unsere nächste Folge erscheint in einem Monat und bis dahin bleibt gesund. Eure Sonja.